Ja, herzlich willkommen zu Alt und Spiele. Folge 4?
Ich glaube ja, so viel haben wir noch nicht.
Nee, Folge 4, glaube ich. Und diesmal sind wir, auch wenn es Alt und Spiele heißt, nicht in Düsseldorf, sondern wir sind in Köln, denn wir sind eingeladen worden.
Genau, aber wir haben ein Gastgeschenk mitgebracht aus unserer Stadt Düsseldorf. Und ich würde mal wissen, wie dieser Achterträger Alt hier eigentlich in Köln angekommen ist. Also ob das hier verpönt ist, wir sind ja eben schon aus dem Auto ausgestiegen, die ersten Blicke schon so, oh, was sind die Jungs, was machen die da, ohne Kiste Alt hier in Köln verstecken. Wir wollten erst ein Handtuch drüber legen.
Ja, richtig, wollten wir, aber wir haben das mitgebracht, denn wir wissen, dass unser Gast auch Biertrinker ist. Und ich weiß auch, dass unser Gast genau diese Sorte ürige Alt auch mag tatsächlich. Denn wir sind zu Gast bei Ingo.
Hallo, schönen guten Tag. Herzlich willkommen in meinem Wohnzimmer in Köln. Um diese Frage mal direkt zu beantworten, ja. Ich bin ja Exil-Kölner. Also ich komme ja weder aus Düsseldorf noch aus Köln. Ich bin ja Zugezogener der Liebe wegen vor 3 oder 4 Jahren, nachdem ich nach Köln gekommen. Ich bin eigentlich Münsterländer. Und dementsprechend darf ich lästern über Kölsch und über Alt, wenn
sehr
ich
schön
möchte. So.
Sehr aber schön. Wenn du jetzt in Köln bist, eher Kölsch jetzt dann, um einfach hier ein Zeichen zu setzen, oder was ist dein bevorzugtes Getränk?
Also ich trinke am liebsten Bier und Kölsch zählt für mich nicht zu Bier, ehrlicherweise. Das ist für sehr mich gut ein bierähnliches Getränk auf Wasserbasis.
Oh. Du weißt schon, dass das Hate bedeutet jetzt.
Ne? Definitiv, habe ich kein Problem mit. Das ist da das, was ich meine. Ich kann ja rumprollen in alle Richtungen. Ich könnte jetzt auch sagen, dass das Alt schmeckt wie rostiges Wasser. Das wäre mir auch, also hätte ich auch kein Problem mit, weil ich bin grundsätzlich einfach Pilztrinker. Aber ihr habt schon recht, das Ürige ist schon echt ein sehr, sehr, sehr gutes. Da waren
an dieser
wir ja
Stelle
auch
wollen wir sagen, es gibt natürlich in Düsseldorf viele andere Altbiersorten. Wir werden nicht von Ürige bezahlt. Jetzt noch nicht.
gucken wir mal.
Also es gibt Schlüssel, es gibt Füchse, also ganz viel, ne? So.
Ja, wir haben uns für Ürige entschieden, weil die haben diese schöne Herrenhandtaschengröße. Ja, wir reden ja nicht nur über Bier in unserem Podcast, sondern auch über Spiele. Und wir sitzen hier bei Ingo im Wohnzimmer und ich gucke so links neben diesen großen Fernseher und da sehe ich, Alter, du hast ja viel.
Ja, in der Tat. Und das ist auch noch nicht alles. Ich habe drüben im Nebenzimmer, im Arbeitszimmer noch einen eigenen Arcade-Automaten stehen.
Oh, okay.
Welches Spiel? Ist ein MAME-Automat. Dementsprechend sind 400 Spiele drauf. Also von Galaga bis Donkey Kong. Also im Grunde genommen alle Hits, wenn du so willst.
Da gehen wir gleich, würde ich mal sagen, aber auch nochmal rüber und gucken uns das an. Aber erstmal, ich zähle mal auf. Also ich sehe da unten ein Super NES. Was ist das links daneben? Kannst du das erkennen?
Das ist eine klassische PlayStation 2.
Ah, die PlayStation
genau,
2.
Genau, die alte Version.
Ah, die dicke, genau, genau, richtig. Ich hatte die noch dann Slim, dann Wii U und Wii.
Genau, die Wii ist auch ein bisschen geflasht. Das heißt, da sind also auch ein bisschen mehr was Spiele drauf. Genau.
Dann kennt sich aus.
Ja, bitte. Ja, Xbox One, Xbox 360.
Dahinter, also da drauf, dahinter sieht man jetzt nicht, ist die Switch.
Die Switch, ja genau, doch
genau.
Das,
Dann haben wir da drüber eine PlayStation 4. Hinter der PlayStation 4 steht noch eine, was haben wir denn da überhaupt? Was habe ich denn da nochmal? Ein Atari VCS 2600.
Oh, geil. Sensationell. Ich muss mal hingehen.
Ja.
Atari 2600, dann haben wir da, wir gucken, ganz oben ist noch die erste Xbox.
Ja, und die ist geflasht wie, also wie nur was, da drehst du durch. Die habe ich damals bekommen, das war so zu der Zeit, wo das noch angeboten wurde, so bei eBay. Man konnte das ja verklausulieren damals, wenn man eine umgebaute Xbox haben wollte.
Ja.
Da wurde dann gesagt, da sind Testspiele drauf. So. Und auf der sind, ja, ich würde sagen, 600 Testspiele, denn da ist nicht nur der ganze Xbox-Krempel drauf, sondern auch so Emulatoren, NES-Emulatoren und ein Gameboy-Emulator und ich glaube sogar auch ein C64-Emulator ist, glaube ich, auch drauf.
Wow. Also man sieht schon, die Xbox, die ist noch nicht angeschlossen. Welche Konsole ist denn aktuell angeschlossen und mit der du noch gerade noch zockst?
Also die angeschlossenste momentan ist meine PlayStation 4 und ich muss auch wirklich sagen, dass die PS4 mir mit der Switch zusammen die liebste Konsole ist derzeit.
Warum?
Ich mag die Benutzeroberfläche von der PlayStation 4 eigentlich ganz gerne. Ich finde die Benutzeroberfläche von, ohne jetzt hier Microsoft-Bashing zu betreiben, aber die Benutzeroberfläche von der Xbox gefällt mir nicht. Die finde ich ein bisschen unübersichtlich. Die ist nicht so richtig geil, finde ich. Mhm. Und die Switch ist natürlich die perfekte Symbiose für zu Hause zocken und ist aber auch mitnehmen auf Tour. Und dementsprechend ist die sehr hoch bei mir im Kurs.
Es stehen auch ein paar Spiele da, ne? Ja. Ich habe eben Far Cry 5 gesehen, dann habe ich Evil Within. Wie findest du Far Cry 5?
Durchgezockt. Ich find's gut. Ich bin auch wirklich echt Freund der Franchise. Ich fand Primal fürchterlich, das kann man auch sagen, aber das geht wahrscheinlich jedem
ich glaube,
so.
Ich glaube, da bist du nicht der Einzige.
Genau.
Also ich fand Primal super, liegt aber daran, dass ich ja quasi im Neandertal aufgewachsen bin. So. Und da hast du zur Steinzeit nochmal ein anderes Verhältnis.
Das heißt, du bist ein totaler Crafting-Fan. Du möchtest immer wieder losrennen, Stöcker einsammeln und daraus Pfeile schnitzen.
Möchte ich nicht unbedingt, aber ich fand's halt clever oder mutig sogar, ein Steinzeit-Setting mal zu wählen.
Ja, das war's in der Tat. Und ich habe aber auch, und das ist dann wieder so eine andere Geschichte, weswegen es mir nicht gefallen hat, ich bin ja ein unglaublicher Tierliebhaber und auch sehr pazifistisch unterwegs. Und Mammut töten ist nicht, was mir Spaß macht beim Spiel.
Das heißt, du hast bei Far Cry 5 auch nicht geangelt?
Ob du es glaubst oder nicht, ich hab die drei Angelmissionen, die es gibt, die habe ich nicht gespielt. Also, oder nicht lang gespielt. Weil mir das, ich glaube, da gibt's irgendwie Rodney, der Killerfisch oder so, den man irgendwie angeln muss oder sowas. Das habe ich nicht gemacht. Aber sonst alles durch. Far Cry 5 finde ich sehr gut. Das Missionsdesign nach hinten raus ein bisschen generisch. Also es ist ein bisschen more of the same die ganze Zeit.
Mhm.
Was haben wir da noch? Für Spiele.
Ihr seht da links, das Schöne ist, wir sind ja so mit den Donuts als die gaming-affinste Band Deutschlands. Mhm. Wir haben ja irgendwie diesen inoffiziellen Titel. Ich habe ja mal mit Alex auch ein bisschen ZDF-Pixelmacher moderiert und so. Aha. Und wir waren so im Spieleveteranen-Podcast auch mal hier von Heini Lehnert und Konsorten.
Ah irgendwie. Ja, sehr schön.
Da haben wir halt alte Seilschaften, Anatol Locker, Bobo Schneider und Konsorten. Und das Schöne ist, dass wir natürlich dementsprechend auch zwischendurch mal zugeschmissen werden mit neuen Spielen, wenn die dann rauskommen. Und dann kriegst du auch ganz besondere Versionen. Und ihr seht da diese großen Kästen da links. Das ist God of War Limited Edition und Shadow of the Colossus Limited Edition.
Ach so, du kriegst da die Limited Edition. Ich muss da mit Sony nochmal reden, weil wir bekommen die Spiele als Tester. Aber ich bekomme also von God of War die Limited Edition hätte ich gerne gehabt.
Handnummeriert. Aber ich kann dir jetzt schon sagen, dass es für mich unter den Top 5 Spielen aller Zeiten ist.
Junge.
Es ist unglaublich.
Ich bin auch ziemlich, ich habe es tatsächlich nur angespielt, ich habe viel zugeguckt, ich bin gerade noch dabei, aber ich muss auch sagen, es ist unglaublich, weil es fasziniert einfach, es ist ja auch kein Schnitt drin.
Nee.
Und es fließt einfach, es ist ein Spiel, was total fließt, was grafisch Hammer ist, storymäßig Hammer, soundtechnisch Hammer. Was sind deine Vor- und Nachteile?
Ich finde, du hast so viele Wow-Momente auf einmal, dass du es gar nicht fassen kannst. Also die Inszenierung ist unglaublich gut. Ich finde, man hat ein Open-World-Gefühl, obwohl es ja sehr linear trotz allem ist. Und da wischt sich das Spiel sogar mit dem neuen Zelda, was ich auch sehr gerne spiele, den Hintern ab. Weil was mir an Zelda zum Beispiel momentan gerade nicht so gut gefällt, ist, ich habe immer so das Gefühl, ich bin ein bisschen überfordert, wenn man länger nicht gezockt hat, da erstmal wieder reinzukommen, sich zu orientieren und so weiter und so fort. Und dieses Spiel nimmt einen gut an die Hand, hat trotzdem einen knackigen Schwierigkeitsgrad, finde ich. Nicht Dark Souls-ig oder Soulsborne-mäßig, aber schon.
Ja.
Und ich habe immer das Gefühl, dass ich, das eine kannst du doch jetzt noch eben machen. So dieses, und das ist ja das, wenn ein Spiel das hinbekommt, dich so am Karree zu haben, dass du die ganze Zeit beim Aufstehen schon drüber nachdenkst, Kacke, wo nehme ich heute eine halbe Stunde Zeit her zwischen Kind zur Kita bringen und Kram erledigen zu Hause, um nochmal eben die eine Mission zu spielen.
Ja. Vor allen Dingen reicht ja auch manchmal eine halbe Stunde und das bieten ja auch nicht wirklich viele Spiele, dass du sagst, okay, ich kann jetzt nochmal 20 Minuten halbe und bin trotzdem noch wieder im Spiel drin und es macht Spaß.
Ja. Aber sind wir ehrlich, bleibst du dann bei einer halben Stunde? Also ich kenne das von mir, wenn ich dann sage, so eine halbe Stunde oder abends dann so gucken Fernsehen und Frau geht ins Bett, ich sage, komm, ich zocke jetzt noch eine halbe Stunde, es werden meistens drei.
Also du siehst meine Augenringe, die bis zu den Kniekehlen reichen, ja. Dementsprechend, ich zock momentan schon ziemlich in die Nacht hinein, aber das ist halt auch echt wieder so eine Sache, wirklich, wenn du eine Tochter hast und so, ne, das klagt natürlich auch rechtmäßigerweise seine Zeit
natürlich
halt irgendwie ein, das Kind.
Absolut, so. Aber ich fand bei God of War, ich muss ganz ehrlich sagen, diese Zweierbeziehung zwischen Kratos und Junge, ich nenne ihn jetzt einfach mal Junge,
ja.
Weil das ist so cool und vor allen Dingen, jetzt kurz für alle, die God of War noch nicht gespielt haben, Spoilerwarnung, diese eine Szene, wo Kratos Sohn ihn nachäfft. Junge, ja. Ich hab mich weggeschmissen, weil ich dachte so, boah geil, das ist wirklich so, ich erinnere mich an mein 13-jähriges Ich, wenn ich mit meinem Vater Stress hatte, genau so eine Szene, das hat mich so berührt, ohne kitschig zu sein und das finde ich so genial an dem Spiel.
Ja, auf jeden Fall, ja. Und ich muss auch noch dazu sagen, ich bin jetzt kein Die-Hard-Fan der Franchise, ich fand die alten Spiele auch gut. Aber mir war es eigentlich ein bisschen zu viel Button-Geslashe. Also das war einfach ein bisschen zu chaotisch, einfach nur
reißen Arme Augen rausreißen.
Ja, genau. Und sowas wie Bayonetta zum Beispiel finde ich auch geil, aber das ist mir alles ein bisschen zu viel draufhämmern einfach. Und dieser neue Teil, der macht ja eigentlich vieles anders, aber behält die guten Tugenden des Spiels bei.
Absolut, absolut. Und vor allen Dingen halt das Setting. Also ich finde es halt auch cool, dass man dann mal die griechische Götterwelt verlassen hat. Weil ich sag mal, wir haben ja die Götter besiegt, wir haben die Titanen besiegt, dann saugen wir uns noch was aus den Fingern. Nö, jetzt die nordische Götterwelt und als nächstes dann vielleicht, keine Ahnung,
Teutoburger Wald.
Ja, eben.
Varusschlacht.
Ägypten.
Ja.
Varusschlacht. Oh, Varusschlacht. Sehr schön.
Externsteine.
Oh.
Naja.
Jetzt wird's heimatlich.
Was wäre denn ein Titel, auf den du dich in diesem Jahr dann freust?
Na, ich bin schon gespannt auf Red Dead Redemption, auf den neuen Teil. Wobei ich langsam aber sicher, wie gesagt, ein bisschen die Schnauze von diesem Open-World-Zeug voll ab. Wenn es ein bisschen, also, wobei Rockstar ja natürlich extrem gut sind im Storytelling.
Ja.
Das muss man ja schon so sagen. Und richtig. Das Missionsdesign bei denen eigentlich auch immer ziemlich cool ist. Also, wenn ich mir was wünschen dürfte, dann würde ich sagen, Leute, zieht mal am Kabel, dass endlich diese Final Fantasy VII Reboot rauskommt und beschert mir bitte bald ein neues Last of Us, weil das ist auch so unglaublich gut gewesen.
Ja, richtig. Da soll ja, ich weiß, ist es angekündigt, aber ich glaube noch ohne Release-Termin, ne? Last of Us 2. Aber warum geht der Open World auf den Sack?
Ich war lange Zeit jemand, der das total geil fand, weil man einfach viele Möglichkeiten hatte und so. Ich find's aber so bescheuert, dass man so viel. Ich gehe dann poppt hier eine neue Mission auf, dann musst du da erstmal rüberreisen und so weiter und so fort. Und das ist eigentlich, bist du die ganze Zeit nur damit beschäftigt, rumzureisen und zu gucken auf der Karte, okay, welche neuen Missionspunkte sind jetzt offen.
Das ist doch, da hast du doch ganz viele Spiele, du hast auch Assassin's Creed, das habe ich doch eben gesehen. Das sind ja genauso Spiele, die genau, was mich dann auch irgendwann so, wenn du keine Zeit hast und dich um die Tochter kümmern musst, wo du sagst, und hier, und da muss ich noch dahin laufen. Ja. Das sind doch genau die Spiele.
Ja, S-Creed habe ich auch nicht zu Ende gespielt. Also, nee, habe ich nicht. Ich habe drei Teile von S-Creed zu Ende gespielt und die letzten zwei oder drei nicht mehr, weil das mir irgendwann echt einfach zu generisch war. So toll die Grafik auch ist und so.
Ja, und dann ist halt der Nachteil, wenn die Story dich dann nicht so packt, dass du halt unbedingt wissen willst, wie es zu Ende geht, ist es natürlich dann auch schwierig. Da bin ich ganz bei dir. Ich bin halt auch so bei Open-World-Spielen, muss ich ganz ehrlich sagen, ja, wenn ich dann mal weiß, so, meine Familie ist 3 Wochen nicht da und ich habe keine Freunde gerade und habe gerade Bock, ja, dann geht das. Aber es ist halt so ein Zeitfresser. Ich muss sagen, so ein Spiel, wo ich weiß, so, ich bin nach 10 Stunden am Ende und es ist linear, fand ich früher auch mal doof, aber inzwischen denke ich mir so, das ist genau das Abschalten, was ich manchmal möchte.
Ja.
Anmachen, losspielen und Feierabend.
Hast du ein Spiel, was du noch nicht gespielt hast, wo du sagst, das muss ich unbedingt noch machen, das fehlt mir noch, das habe ich ganz vergessen?
Ich habe auf der Switch, wie gesagt, Zelda noch nicht komplett zu Ende gespielt, aber das mache ich immer nur peu à peu, wenn wir auf Tour sind. Hab da auch Owlboy drauf, habe ich mir runtergezogen aus dem Shop, was ja ein ganz tolles Metroidvania-Spiel ist. Da muss ich auf jeden Fall noch weiter zocken. Und es liegt da halt wirklich Shadow of the Colossus, dieses Remake rum. Ich habe das alte geliebt, hab's in der normalen und in der aufgemotzteren Version gespielt und muss es jetzt aber nochmal spielen. Und ich bin so weltgrößter Fan von dem ganzen Zeug. Also Last Guardian fand ich auch gut, zumindest. Alco fand ich gut, aber an Shadow of the Colossus, das gehört auch zu den Top 5 aller Zeiten bei mir.
Ja, bei Last Guardian hatte ich so ein bisschen Schwierigkeiten. Weil das mit der Steuerung so ein bisschen fummelig war.
Hakel.
Aber ich muss sagen, Shadow of the Colossus, ich habe es jetzt erst entdeckt tatsächlich.
Ach.
Ich habe das damals, als es, ich glaube, PS2 kam es zum ersten Mal, ne? Damals ist es an mir vorbeigegangen tatsächlich. Und ich habe es halt jetzt erst durch das Reboot auf der PS4 entdeckt und bin total geflasht. Ja, weil es wirklich dieses Kunstding ist. Und ich bin jedes Mal traurig, wenn ich so einen Koloss töte.
Ja,
das ist jedes Mal so. Und das ist halt krass, dass ein Videospiel sowas auslösen kann. Also ich finde auch gut, dass das immer mehr so in die Richtung geht. Also ich meine auch Kratos, klar sagen jetzt irgendwelche Hardcore-Nerd-Gamer so, diese Gefühlsduselei finde ich doof. Ich finde sowas in Ordnung. Vielleicht liegt's auch am Alter.
Also ich finde ja Videospiele, da pflichtet ihr mir wahrscheinlich bei, wenn ihr so einen Podcast habt und auch große Verehrer seid. Ich finde ja, Videospiele sind eine der tollsten Kunstformen, die es gibt.
Absolut. Sind wir bei dir.
Und wenn dann wird ich so dieser... Wie sagt man das? Wenn ein Videospiel genau das schafft, dich halt so gefühlsmäßig so zu packen und dir nicht dieses Übermachtsgefühl gibt, was ja ganz oft in Videospielen halt einfach immer vorherrscht, sondern eher das Gefühl, ich weiß gar nicht, warum ich das hier gerade mache. Und das macht mich traurig, das macht mich betroffen und du fieberst mit oder sowas. Das ist Wahnsinn, dass das geht. Es ist ja einfach im Grunde genommen nur ein Spiel.
Was ich so faszinierend ist, finde, wenn man so mal Einblicke in die Entwicklerstudios und wie die da arbeiten und welche kreativen Köpfe da eigentlich dahinter stecken, ja. Also egal, ob das ein AAA-Titel ist oder die Macher von Widget, die ich in Hamburg besucht habe, wo nur vier, so ein Vierer-Indie-Team ist. Und mit welcher Liebe dann trotzdem irgendwie so ein schönes Kunstwerk rauskommt. In den meisten Fällen, wo du siehst, ey, das funktioniert und das ist, das finde ich, sehr romantisch an dieser Industrie.
Romantisch ist das schon, aber habt ihr schon mal bei einem Spiel, hat euch schon mal ein Spiel wirklich zu Tränen gerührt? Habt ihr schon mal geheult bei einem Spiel?
Ja. Ja? Ja. Und ich ziehe jetzt wieder die Klassikerkarte Final Fantasy VII, als das Blumenmädchen gestorben ist. Damit hat niemand gerechnet damals, dass ein Hauptcharakter und ein so liebenswertes Charakterwesen abgeschlachtet wird von dem wohl bösesten Bösewicht der Videospielgeschichte. Sephiroth. Also das ist unglaublich.
Outen. Ich habe Final Fantasy nie angepackt.
Was?
Kann man das rausschneiden? Nein.
Nein.
Das ist wirklich so. Es gibt ja Genres, die, wo du sagst, nee, das ist nicht für mich. Oder Styles. Oder ja. Und das Final Fantasy, diese Manga-Ding-Style, das ist nicht so.
Also gib dem Siebener eine Chance. Das ist für mich okay. Auch unter den Top 5 aller Zeiten.
Ja?
Ja. Definitiv.
Okay.
Also ich habe am Ende von Batman Arkham City geheult, tatsächlich. Oh. Hast du es gespielt?
Ja, natürlich.
Und am Ende, wo dann der Joker stirbt und du hast diese Endszene, wo du diesen Anrufbeantworter hast und Joker singt Only You. Ja. Ich habe wirklich auf der Couch gesessen und geheult. Weil das ja auch in der deutschen Synchro, die Originalstimme von Mark Hamill beibehalten haben, der ja wirklich als Joker grandios ist. Und Mark Hamill ja auch ein Typ, der gerade seinen zweiten Frühling erlebt. So, ja. Auf einmal ist er wieder angesagt, ist in Talkshows und so. Der arme Kerl, aus dem nach Luke Skywalker nicht wirklich viel wurde.
Naja, das hat er sich aber auch selbst zuzuschreiben, wie man hörte. Der ist ja ziemlich cocky gewesen, nachdem Star Wars damals so durch die Decke gegangen ist und hat ja alles abgelehnt mit den Worten, ich bin Luke Skywalker, was wollt ihr denn von mir? Und irgendwann ist daraus dann ja so ein Running Gag geworden. Und ich finde, das hat er gut gedreht zu seinen Gunsten, ab da, wo er sich selbst lustig gemacht hat über sich selbst in den Simpsons. Wo er diese Comic-Con-Folge ist, wo er der abgehalfterte Mark Hamill ist und sich selbst spricht. Toll.
Ja, sehr gut. Und vor allen Dingen, ich fand ihn auch, Wing Commander 3 war es, glaube ich. Ja. Da hat doch Mark Hamill die Hauptrolle gespielt. Genau. Und da fand ich ihn, Wing Commander 3 wurde damals, glaube ich, ziemlich verrissen. Ich fand Wing Commander 3 damals richtig gut, muss ich sagen. Wegen der Zwischenszenen, auch wegen John Rhys Davies und so. Also, das war gut gemacht, dieses Cineastische im Videospiel. Fand ich gut.
Ja, aber ich bin sowieso auch echt Zucker. Also, eine gute Präsentation macht bei mir schon so die Hälfte aus. Ich habe da gestern noch so drüber nachgedacht, könnt ihr euch noch an diese Cinemaware-Spiele von früher erinnern? So auf dem C64 und Amiga? Also, die eigentlich sowas wie Defender of the Crown. Das hat ja nicht großartig viel Speck an der Kniescheibe irgendwie, aber es ist trotzdem geil gewesen damals.
Wo wir beim C64 sind, was war dein erstes Spiel grundsätzlich? Womit hast du angefangen? Wie ist der Kontakt zu Spielen zustande gekommen?
Ich bin mit meinen Eltern damals öfter so im Italienurlaub gewesen und am Gardasee auf den Campingplätzen, da waren Arcade Halls, All Ages. Da konntest du rein, wann immer du wolltest und ich habe immer so eine Handvoll leere Stücke mitgehabt und bin dann da reingelaufen und das erste, was ich gesehen habe, war, glaube ich, Mr. Do's Castle und ein ganz, ganz, ganz billiges Action-Adventure namens Venture. Einfach, das ist unglaublich schlechter, krümelige 8-Bit-Grafik. Sah aus wie ein Spektrum-Spiel, wo man einfach mehr oder weniger so ein Pfeil ist und musste so Schätze sammeln und sowas. Das hat mich aber so geflasht damals, dass ich unbedingt weiterzocken wollte. Und dann habe ich mitbekommen, oh, es kommt da so ein Heimcomputer namens C64 raus und den wollte ich dann haben. Und ein Jahr oder zwei nach Release habe ich den dann auch bekommen und ab da ging dann halt das große Spielesammeln los. Und da war, glaube ich, das erste Spiel, ich glaube, Saxon oder irgendwie sowas, so ein Ballerspiel.
So ein Raumschiff.
Genau, so ein isometrisches, genau.
Bei Saxon denke ich an Biff Byford. Entschuldigung. Das war meine erste Verbindung zu Saxon.
C64 habe ich damals auch geliebt. Der war ja ursprünglich auch da eigentlich gar nicht zum Spielen so vermarktet worden. Ne? Das war ja eigentlich, hier mit diesem C64 können Sie Dokumente drucken und Excel, so Tabellen, ne? Und alles. What the fuck? Ja, also das war zumindest die Marketingkampagne am Anfang. Ja.
Mit dem Argument habe ich meine Eltern zu meinem ersten PC überzeugt. Ja, ich brauche den für die Schule. Was haben wir damit gemacht? Wir haben gezockt, wie blöd. So, also das ist genau das Ding. Ich hab C64 nie selber gehabt. Mein Nachbarskumpel Mark hatte einen irgendwie und da haben wir dann auch Jenna Sisters gezockt zum Beispiel, ohne Ende. Monkey Island.
Summer Games, Winter Games natürlich.
Sex Games.
Natürlich
Harry
auch.
Harry der Fensterputzer.
Ja. Ah, genau.
Harry der Fensterputzer kenne ich gar nicht. Wo
geht's da? Willst du es ihm erklären?
sagen wir einfach, putz die Fenster und dafür kriegst du im Gegenzug schlüpfrige Bilder zu sehen.
Oh, schlüpfrige Bilder.
Ja.
Ist ja komisch. So.
Der Alex, unser Gitarrist, ist ja auch großer Zocker. Ne? Mhm. Ich bin ja mit ihm so zusammen, wirklich so die Zockmaschine auf Tour auch und so. Und Alex hat sich neulich so, ich glaube, 300 alte Videospielzeitschriften einfach runtergeladen, so als PDF.
Mhm.
So für, als
mal so reingucken, es war damals geil.
Genau. Und da ist er auf die Powerplay-Ausgabe von damals gekommen. Es gab ja diese Zeitung Powerplay.
Powerplay kenne ich auch noch.
Genau.
Ja.
Und ich habe damals, und das hatte ich völlig verdrängt, wie viel Arbeit wir uns gemacht haben, mit einem Freund zusammen Prince of Persia kartografiert und habe den Tipp des Monats abgeliefert und 500 Mark bekommen damals.
Wow.
Ja, da war ich so in der 8. oder 9. Klasse.
Boah, geil. Prince of Persia.
Ja. Den Tipp des Monats.
Tipp des Monats. Ja, 500 Mark.
Das war eine Menge.
Ich weiß, das war ultra viel. Das war ultra viel Holz.
Damals hatten die Spielezeitschriften alle noch Kohle, was?
Ja, ja. Damals ja, ja. War das mit dem Print noch nicht so. Ich habe, glaube ich, Powerplay ist, glaube ich, die Zeitschrift, die ich damals immer gelesen habe, mit diesen Leserbriefen, die von Rainer Rosshirt beantwortet wurden. Onkel Rainers Leserbriefecke. Kennst du die noch?
Ja, natürlich.
So, das war ja, da war es die Zeitschrift wegen der Leserbriefe gelesen, wegen der Antworten von Rainer Rosshirt. Und da waren immer so kleine Heftchen bei mit Lösungen. So Sachen, wo man dann drauf gewartet hat, dass ein Lösungsheftchen kommt, während du heute einfach dann bei Google schnell mal eine Lösung eingibst. Nutzt du das eigentlich, wenn du im Spiel nicht weiterkommst, guckst du im Internet nach?
Ganz selten.
Okay.
Also ich mache es eigentlich echt eher so, dass ich im Internet guck, ob es irgendwelche Easter Eggs gibt oder so,
die okay.
Halt so versteckt sind. Und dann kommst du ja meistens so vom 100. ins 1000. irgendwie. Aber eigentlich probiere ich schon erstmal alles selbst zu lösen. Also auch so Dark Souls oder diese ganzen Sachen halt irgendwie, Demon's Souls und so. Da habe ich mich ganz lange davor gesträubt, mir da einfach spoilern zu lassen und es selbst auszuprobieren. Aber es gibt einige Sachen. Ornstein und Smurf zum Beispiel sind meine, das ist mein, das ist mein Videospiel Waterloo, wenn es um Endgegner geht aus Dark Souls. Da habe ich kläglich versagt. Also es ist irgendwie so auf der Mitte des Spiels und es sind zwei Endgegner, die auf einmal dich halt behaken. Und das Spiel ist halt schon sackschwer, das weiß man ja auch. Und ich habe damals, ich weiß nicht, wie viele Stunden probiert und es ging und ging und ging nicht. Und habe dann irgendwie darüber den Kontakt verloren. Und dann habe ich das nächste Dark Souls gespielt, habe gedacht, habe es durchgezockt, das kannst du so nicht stehen lassen. Und habe mich nochmal komplett von vorne damit befasst und habe es dann irgendwann geschafft. Und das war das größte Gefühl aller Zeiten.
Oh,
das hinzukriegen. Aber das musste ich wirklich auch nachschauen. Da habe ich in der Tat auch geguckt bei YouTube.
Ja, bei mir ist es immer so tagesformabhängig. Also wenn es schon spät abends ist und ich müde bin, dann gucke ich im Internet nach, wenn ich nicht mehr weiterkomme. Weil irgendwann verlässt mich dann so die Motivation und der Bock.
Was ist mit kooperativen Zocken? Zockt ihr dann untereinander auch? Sportspiele zum Beispiel oder eher?
Ich hasse ja Sportspiele, ne? Finde ich ja so richtig scheiße.
Ein bisschen gedacht.
Was?
Oh, ich bin Solo-Kampagnenspieler. Ich hasse es auch online zu spielen. Finde ich fürchterlich. Ganz ehrlich, bevor ich mir irgendwie so einen Assi einlade, der mir meine Kampagne verhagelt, mache ich das lieber alles selbst. Also bei uns im Bus ganz großes Ding, sowas wie Mario Kart zocken oder sowas, habe ich keine Verträge mit. Will ich nicht.
Echt nicht?
Ich möchte das nicht in meinem Leben haben.
Das heißt also, die anderen zocken dann Mario Kart und du hast dann keinen Bock?
Und dann schreien die sich gegenseitig an und du liegst so in deiner Koje und denkst so, verpisst euch, im Ernst.
Das ist krass.
Ich find's ein tolles Spiel, ich will's nur nicht spielen.
Ich stell mir das halt gerade so vor, im Tourbus saßen, irgendwie.
Entschuldigung, Tobi, wir saßen gerade im Auto und hatten auch über Mario Kart gesprochen.
Ja, richtig, und du findest auch scheiße.
Auf der Party hin. Nein, ich finde das auch ein gutes Spiel, aber ich bin auch nie ein Spieler gewesen, der das gezockt hat. Und da habe ich schon gesagt, eigentlich geht das ja gar nicht. Du berichtest über Spiele und zockst nicht Mario Kart. Eigentlich müsste ich meinen Job verlieren, so ungefähr.
Ja, gut, ich finde ja auch dann, ich habe neulich einen Musiker getroffen, der sagt, er findet Lemmy von Motorhead scheiße. So, wo ich auch dachte, so eigentlich ist das darf man eigentlich nicht, aber naja, gut, es ist schon in Ordnung.
Ja, irgendwie finde ich das schon in Ordnung.
Aber ich finde
find ja wirklich wichtig auch zu wissen, dass man, also sowas wie, du kannst Mario Kart nicht bashen, das kannst du nicht machen, weil es halt einfach seamless ist. Also es gibt keine Anknüpfungspunkte, wo du sagst, das wäre irgendwie schlecht gecodet oder was weiß ich was, oder es wäre ein unsympathisches Spiel oder so. Ist es alles nicht. Es ist perfekt spielbar und alles. Ich mag's nur nicht. Also ich will's nur nicht machen. Weil, also, wenn ich nicht eine Kampagne hab, wo sich irgendwie storymäßig was entwickelt und so, dann interessiert's mich nicht. Auch Leute, die FIFA spielen, was ist los mit euch?
Gut, da bin ich noch anderer Meinung. Aber nochmal bei Mario Kart, da finde ich immer so, dann sitzt da eine Gruppe, die das schon seit jahrelang zocken, und wenn du dann als Einsteiger da reinkommst und dir einfach nur die Bomben, und du fliegst einfach ständig von der Strecke und alle lachen und du hast überhaupt keine Zeit da reinzukommen, dann ist es echt scheiße.
Jetzt weiß ich, für Menschen wie dich gibt's bei der Switch ja die Einstellung, dass das Kart nicht von der Strecke abkommen kann. Ne, da kannst du einstellen, dass dann siehst du so eine Antenne wie so ein ferngesteuertes Auto auf dem Kart und dann kannst du nicht von der Strecke abkommen. Extra für Spieler wie dich. Und da gibt's dann ja auch bei FIFA die Einstellung, dass du nur zwei Tasten brauchst wie früher. Das gibt's ja auch für Spieler. Aber ich muss sagen, FIFA ist auch so ein tue ich mich schwer mit. Also ich spiele es schon mal gerne, vor allen Dingen, weil man halt viele Kumpels hat, die sagen, lass FIFA zocken, die zocken halt nichts anderes, die kaufen sich eine PS4, um einmal im Jahr ein neues FIFA zu kaufen. Aber es ist halt auch so ein Ding so, ja, ich spiele zum Beispiel lieber Eishockey, muss ich sagen. Als Fußball. Ey,
das, also
Eishockeyspiele?
NHL, ja.
Habe ich früher, 1998, habe ich das geliebt, da brauchtest du wirklich nur zwei Tasten.
Richtig, passen und schießen.
Genau, Pass in die Mitte und dann im Laufen schießen, dann war der Ball immer, der Puck immer drin. Jetzt kriege ich einfach von meinen Neffen auch ständig auf die Fresse in allen Sportspielen, weil die einfach mit 16 Tasten einfach viel besser klarkommen als ich, alter Sack.
Das ist genau das Ding.
Ja.
Und ich habe
diese Koordination lässt zu wünschen übrig, deshalb kriege ich in Sportspielen von den Jungen immer nur noch auf die Fresse.
Ich habe Madden für mich entdeckt so ein bisschen.
Das hat ja tatsächlich auch gute Zahlen gemacht, was viele gar nicht gedacht haben hier in Deutschland. Das letzte Madden soll richtig gut gelaufen sein.
Wir sind sogar auf einem Madden, ich weiß nicht mehr welche, sind wir im Soundtrack drauf mit einem Song.
Oh geil.
Naja.
Oh cool, dann muss ich mal recherchieren, welchem das war. Das ist ja fett. Ja.
Wie läuft das eigentlich so? Fangen die Firmen euch dann an? Ey, möchtet ihr nicht als Soundtrack oder?
Das geht so und so. Also wir haben Burnout 3, sind wir auch auf dem Soundtrack drauf. Manchmal gibt's halt auch einfach so, dass du dann so Publisher hast, die dann deine Songs einfach koppeln und du kriegst es mehr oder weniger dann nachträglich mit, dass das passiert ist und so. Aber ich wäre zum Beispiel auch jemand, der aktiv hingehen würde und mal fragen würde, ich würde so gerne mal Score für einen Song, für ein Spiel schreiben und so. Ich hätte da Bock drauf. Das gibt's so und so. Aber sowas wie Rockstar zum Beispiel, GTA und so, da lecken sich natürlich alle die Pfoten nach, weil das ist halt. Also bessere Promo weltweit kannst du nicht bekommen, als da auf dem Soundtrack drauf zu sein. Ja. Irgendwie. Ja, das ist unglaublich. Also das ist schon ein Ritterschlag, das kriegt keiner. Auch Tony Hawk, genau das Gleiche.
Ja, wobei Tony Hawk ist ja ein bisschen tot. Ne? Also ja, der letzte Teil war ja eine Vollkatastrophe, war eine Frechheit.
Auf jeden Fall.
Also Patch größer als das Spiel selber, fand ich sehr gemein. Aber Tony Hawk ist auch so ein Ding. Ich habe neulich einen Aufkleber in irgendeinem Club gesehen. Ich habe den Namen der Band vergessen, aber die schrieben halt drauf, we call it Southern Californian Punk, but everybody else calls it Tony Hawk Mucke. Also Tony Hawk Soundtrack ist ja bis heute so ein Phänomen irgendwie. Also du hörst einen Song und weißt genau, das war bei Tony Hawk 1. Zum Beispiel hier von Millencolin, Penguins und Polar Bears. Sobald ich den Song höre, denke ich an Tony Hawk 1 und denke daran, wie ich gegrindet bin.
Ja, so sieht's aus. Ja, das ist also das sind wirklich so Ritterschläge, ganz besonders Rockstar Games, wenn du halt bei GTA dabei bist oder so, das ist unfassbar. Ich habe mal den Game Designer von GTA getroffen.
Cool.
Es gab damals diese MTV Game Awards und da waren Alex und ich Laudator.
Oh, schön.
Ja, da habe ich den ganzen Abend übrigens auch mit Jade Raymond verbracht.
Das war, glaube ich, auch nur zweimal oder so.
Ja, genau. Ne? Das war schon eine komische Veranstaltung irgendwie. Aber ich habe den ganzen Abend mit Jade Raymond geflirtet. Also es geht schlechter, muss ich wirklich mal sagen.
Ich war, glaube ich, bei der Verleihung da. Da war einer von Rockstar, da war einer da.
Genau. Ja, genau. Und der Chef Rockstar Games, also der GTA-Designer, der Chef-Designer war da.
Die Rocket Beans haben es moderiert.
Ja, genau. Und ich hab damals kurz mit ihm gequatscht und meinte halt so, wie kommt man bei euch auf den Soundtrack? Und da hat er einfach nur so gelacht, frag mal die anderen 3000 Bands, die uns jeden Tag schreiben, so nach dem Motto.
Aber ihr seid ja auch eine gaming-affine Band, von daher wär mal schön, fände ich.
Eigentlich ja, aber andererseits, Smudo ist ja auch gaming-affin as fuck. Aber das Fanta 4 sind trotzdem nirgendwo drauf.
So. Wo sind denn deine Musikspiele und deine Guitar Hero und so? Gibt's das?
Ja. Oh. Ich hasse Musikspiele. Ohne Scheiß, finde ich so zum Kotzen. Also es gibt kaum was Schlimmeres.
Ich glaube, dieses Bild, wenn Ingo hier in deiner Bude steht als Musiker und hat die Plastikgitarre in der Hand, ist auch, glaube ich, richtig scheiße,
Ich
oder?
Glaube, ich mache mal gerade den Schrank da auf.
Ich kann es nicht sein, dass da noch was drin ist in der Richtung.
Ja, der Schrank wird auch gemacht, da kommen weitere Spiele zum Vorschein.
Der Schrank unter dem Fernseher.
Ja, hier zum Beispiel, da ist noch eine Gitarre drin und so. Ich habe ganz viele Sachen auch nie ausgepackt von diesen Gitarren-Gedöns. Und da waren wir aber auch damals mehr oder weniger mit, was war's denn, was Rockband oder sowas. Für irgendwas waren wir dann auch damals so
Ja, wir haben ich glaube, das war das letzte Guitar Hero. Da haben wir auch auf der Gamescom gegeneinander gezockt.
Genau.
Da haben wir uns abgewechselt. Ich habe gesungen und Ingo hat Gitarre gespielt. Danach haben wir getauscht. Es war beides Mal eine Vollkatastrophe.
Ja.
Also als er gesungen hat, nicht. Aber,
geht. Also doch. Aber,
du machst es ja beruflich, habe ich gehört.
Ja, leidlich. Also, leidlich. Einige sagen Sänger, ich sage Entertainer. Abmildernd. Ja. Ja, und wenn du daneben singst, war es Jazz.
Geht ja, genau.
Nee, aber
Sportspiel, also,
ich finde das toll, dass es das gibt, aber auch das ist nichts für mich. Weil das werdet ihr vielleicht nachvollziehen können, wenn das wirklich dein Beruf ist oder sowas, dann hast du halt einen anderen Anspruch daran.
Ja, das ist richtig. Ne? Also ich glaube, den Videospiel-Journalisten-Simulator würde ich auch nicht zocken wollen.
Was ist denn mit VR?
Ich habe damals, als Oculus Rift so in so einer Beta rausgekommen ist, haben wir so eine Oculus Rift, so eine Special-Einführungsveranstaltung, der durften wir beiwohnen, durften irgendwie uns das so ein bisschen anschauen und so. Und ich war so geflasht im ersten Moment. Da gab bei Eve Valkyrie, war glaube ich so eine Beta-Demo oder irgendwie sowas und ich konnte das nicht fassen.
Ist dir nicht schlecht geworden? Ja, weil Eve Valkyrie ist mir schlecht geworden, weil das Raumschiff sich um 180 Grad drehen kann. Und ich konnte da 5 Minuten spielen, dann musste ich da leider raus aus der Welt.
Und da sind wir nämlich genau beim Thema. Ich bin ultra anfällig für Motion Sickness, also ultra anfällig. Und ich habe auch ein großes Angstproblem mit sowas wie Achterbahnen oder Kirmeskarussells oder so. Gehe ich nicht rein. Weil ich Angst habe, den so kontrollverlustmäßig und so.
Ah,
wenn ich nicht sagen kann, stopp, dann finde ich es nicht geil.
So. Oh, aber nur bei Achterbahn oder ist das auch?
Sämtliches, also ich traue auch Flugzeugen nicht, ich muss denen trauen, tue es aber nicht komplett. Aber ich finde.
Kenne ich.
Stimmt, ist bei dir genau das gleiche.
Aber ich finde nichts. Also es gibt kaum einen schlimmeren Gedanken für mich, als in ein Riesenrad rein zu müssen oder sowas. Es gab mal auf dem Highfield Festival die Situation, dass wir kurzfristig angefragt wurden von den Tagesthemen. Die wollten ein Late-Night-Special machen vom Highfield Festival und haben sich überlegt, wir wären die Band, mit denen die das machen können. Ist natürlich mega geile Promo und super, dass die angefragt haben und so. Kein Problem. Sofort gesagt, klar, machen wir. Irgendwie auch noch so mit Restalkohol im Schuh vom Tag davor. Ja, das wird dann gleich in einer halben Stunde losgehen. Treffpunkt ist da und da auf dem Platz. Ja, klar, kein Problem. Und dann laufen wir da so hin und ich denke schon so, scheiße, da steht so ein großer Kran. Ich weiß, was die vorhaben. Und in der Tat, dann mussten wir auf den Jägermeister.
Ja, Hochsitz.
Also einfach so eine Hütte, die an einem Kran 80 oder 90 Meter hochgezogen wird.
Und frei baumelnde Füße hatte?
Frei baumelnde Füße. Ich saß so quasi auf der Ecke, wo man dann seine Füße auch nicht abstellen konnte. Also wenn ich runtergeguckt habe, war unter mir, 70 oder 80 Meter unter mir, war der Boden. Und dann bist du so angeschnallt, musst auch vorher deinen ganzen Stuff irgendwie abgeben und so. Und dann saß so schräg gegenüber von mir, saß dann halt das Kamerateam und hat Fragen gestellt. Ich kann dir nicht mehr sagen, wie das Interview war, weil ich mich nicht mehr, ich habe die ganze Zeit nur mich festgekrallt und probiert, tunnelblicksmäßig den Kram eben abzuledern. Ich glaube, das war's.
Haben die denn vorher mal gefragt, ist das was für dich oder haben die gesagt, nee, wir machen das jetzt einfach?
Das war Bestandteil, dass wir da halt hoch müssen. Und ich habe dann irgendwie noch so, hab dann noch so zu mir selbst gesagt, pass auf, dann ist das doch jetzt vielleicht auch der beste Moment, um mal mit so einer Angststörung aufzuräumen und hab mich da wirklich reinbegeben. Aber als das Ding dann irgendwann so, es fängt dann ab einer gewissen Höhe, fängt das dann auch an, dass da der Wind pfeift und dann schaukelt das so hin und her und ab da war es halt vorbei. Und ich glaube, ich habe Schweißränder bis weiß ich nicht wo gehabt, das ist so fürchterlich gewesen.
Aber Konfrontation ist ja der erste Schritt. Ne? Ja. Wenn du das ein paar Mal machst, dann bist du durch.
Ja.
Wie ist es denn dann beim Fliegen? Also ist es dann so BA-mäßig, du kriegst einen vergifteten Cheeseburger und pennst dann? Oder?
Also ich, auf Langstreckenflügen, wenn wir so Japan touren oder USA, dann klöter ich mir halt ganz viel Rotwein rein, bis ich halt so halbwegs sediert bin. Aber es ist trotzdem so dieses Gefühl, dass der Uhrzeiger einfach nicht weitergeht.
Ich kann dir was Tolles empfehlen. Ich nehme ja immer so Tabletten, die man vor Operationen nimmt. Und die, also immer nur eine Viertel, ich weiß nicht, welche das ist.
Tavor?
Weiß nicht, das ist so richtige Scheißegal-Tabletten. Ja. Die sind super.
Ja, Guido, mein Bruder und Gitarrist, der hat panische Flugangst. Und der kriegt immer so eine komische rosa Pille vor so Langstreckenflügen. Und das ist immer ganz lustig, weil der nimmt die dann halt so kurz vor Boarding und sobald wir im Flugzeug drin sind, geht das schon so los, dass er so den Sitz so anpackt, sagt, ey, fühl mal, total geil, flauschig und so. Und dann versinkt er so im Sitz und dann ist er halt auch wirklich weg für die 14 Stunden Flug oder sowas, die du dann halt irgendwie hast. Der hat aber den Nachteil, wenn er ankommt, der darf dann 2 Tage lang keinen Alkohol trinken irgendwie, weil das solche harten Klöpper sind irgendwie. Und Das ist halt, okay. Also das wird halt für mich dann nicht funktionieren.
Also ich habe immer nur beim Start ein bisschen Schiss beim Fliegen. Also wenn er startet und ich in den Sitz gedrückt werde, ist so ein bisschen flaues Gefühl. Sobald das Ding aber in der Luft ist, da weiß ich, da steuert das Ding ein Computer, da kann kein menschlicher Fehler mehr passieren.
Ja, ich weiß nicht, also ich denke dann immer so, klar, irgendwie so Aerodynamik und so, natürlich, das ist ja alles bewiesen. Aber wenn ich jetzt zum Beispiel einfach dieses Papier in die Luft schmeiße, es ist jetzt schon wieder gelandet. Warum sollten also mehrere tausend Tonnen Stahl in die Luft geschmissen oben bleiben?
Ganz, ganz logisch.
Also, ja, pass auf. Deutsche Museum München, ne, da kriegst du das wunderbar perfekt erklärt, wie das funktioniert mit dem Fliegen und warum so ein Flugzeug nicht anders kann, als zu fliegen. Und für deinen Bruder, ne, gib dir mal den Tipp auf jeden Fall, werde ich aber auch selber machen, falls ich ihn mal in Düsseldorf sehen sollte. Da läuft er ab und zu mal rum. Meine Frau hatte auch tierische Flugangst. Sie hat wirklich mal so ein Seminar gemacht und seitdem geht es. Also seitdem die da am Flughafen war mit mehreren Leuten, wo dann Chrissy Technik gezeigt, ein Pilot erklärt dir was. Und seitdem ist sie entspannter.
Guck mal.
Dann geht das. Also das hilft wirklich, weil sie sind zwar schweineteuer, diese Seminare, aber das hilft tatsächlich.
Ich glaube aber nicht, dass es solche Seminare für Jägermeister-Hochsitze gibt zum Beispiel. Dementsprechend bleib ich trotzdem am Arsch.
Mal einen Wolfenbüttel nachfragen. Vielleicht sollten die das mal einführen.
Du hast auch keinen guten Flugsimulator mal gespielt, früher auf dem PC?
Doch, ich habe in der Tat diesen ganz klassischen Flight Simulator, den habe ich gespielt damals noch so. Ja, also mit dem 8-Bit-Gebrummel, wo das Geräusch ist, der Turbine ist. So. Ja, doch.
X-Wing damals gezockt zum Beispiel auf dem
ja,
PC.
Ja, fand ich okay.
Ja gut, bei mir liegt es an, Star Wars hat mich immer geflasht. Also ich finde auch bis heute Rebel Assault total super. Obwohl, also ich voll das Kackspiel, ich liebe Rebel Assault. So.
Wir haben einen Kumpel, der ist wiederum der beste Freund von Vincent Sorg, der ja unser Produzent auch war für diverse Platten. Die machen halt immer so einen Urlaub in den USA, glaube ich, irgendwie, weil Vince der hat da irgendwie Verwandtschaft und so. Und dann quartieren die sich für 4 oder 5 Wochen halt irgendwo in den USA halt ein. Der eine Kumpel von denen, der hat im echten Leben auch einen Flugschein gemacht, der ist also Pilot, aber der fliegt nicht. Aber wenn der dann da ist, dann macht der in Echtzeit 9 Stunden Flüge nach LA oder sowas auf dem Flugsimulator und hängt einfach, dann pimmelt der 9 Stunden vorm Rechner rum und macht da seinen Pilot, den er irgendwie nicht in echt ausübt.
Das ist so schräg. Total weird. Aber auf der anderen Seite, ich meine, gut, was machst du als Pilot? Du startest und dann drückst du den Knopf und ja. Lässt den Kaffee bringen von der Saftschubse ist sexistisch, ne? Stewardess ja. Heißt es, ne?
Saftschübsin.
Ja, aber Stewardess, ich meine, es ist ein total, also
Flugbegleiterin,
das richtig.
Das ist das Wort.
Ist auch, ganz ehrlich, ist auch ein Job, ich habe da Respekt vor, muss ich sagen, weil du hängst den ganzen Tag auf engstem Raum rum und hast
den miesesten Typen, ja. Also der Durchschnitt von Flugpatienten, die sind ja einfach unsympathisch.
Auf jeden Fall. Einen, oder? Ich würde den Job auch nicht, abgesehen von meiner Angsttendenz, würde ich es aber nicht machen wollen, weil es einfach fürchterlich ist.
Und die meisten benehmen sich auch immer daneben, so.
Ja. Und alle bestellen auf einmal, obwohl sie es sonst nie tun, Tomatensaft. What the fuck?
Ich auch.
Warum?
Tomatensaft.
Ich weiß nicht. Also Tomatensaft trinke ich sonst gerne mal nach Bloody Mary oder morgens als Katergetränk. Aber im Flugzeug trinke ich halt, ich gebe zu, aber nur, wenn es für lau ist. Also inzwischen hast du ja bei Kurzstreckenflügen, musst du ja alles extra zahlen, da zahle ich lieber einen Kaffee. Aber ich trinke gern Tomatensaft im Flugzeug. Ich weiß es nicht. Vielleicht so eine Manie. Weil man das halt macht.
Ja, das ist genau wie Mario Kart spielen. Das ist das Mario Kart spielen des Fliegens.
Tomatensaft im Flieger spielen. Das ist sehr schön.
So.
Finde ich ein sehr schöner Vergleich. Wie kam jetzt aufs Fliegen? Über Yves Valkyr und ja. VR.
Genau.
Und VR, Kotzen.
Genau. Dementsprechend lange Rede, genau. Lange ja. Hafenrundfahrt dafür. Ich habe ja das neue Resident Evil oder das aktuelle auch durchgezockt. Was für ein geiles Spiel. Aber auch das aber ohne, nicht VR. Und ich habe letzte Gamescom habe ich recht lange mit Leuten von der M-Games gesprochen und die haben den Herrn Steppberger ja bei sich in der Redaktion und der ist der einzige in der Redaktion, der keine Motion Sickness hat. Das heißt, der kriegt die ganzen VR-Spiele und muss die halt alle besprechen und alle anderen gucken nur ganz kurz in ein Spiel rein und können dann für den Rest des Tages nach Hause gehen. Und der gute Steppberger, der kriegt das irgendwie hin. Und habe ich mit ihm drüber gesprochen und der meinte halt so, nö, macht mir halt überhaupt gar nichts aus und so. Und er hat sich sehr lange mit dem Thema beschäftigt. Und es ist mittlerweile wohl wirklich sogar so, dass es ein ganz fettes Regelwerk gibt für Programmierer, wie schnell du zum Beispiel eine Kameradrehung machen kannst und so. Und was für Bewegungen quasi verarbeitbar sind vom Kopf her, ohne dass die halt bestenfalls schlecht wird und so. Da müssen sie sich ganz hart dran halten.
Ja, das ist auch tatsächlich. Ich habe die Erfahrung gemacht, bei den ersten VR-Spielen hatte ich auch Probleme mit Motion Sickness. Bei Resident Evil zum Beispiel, weil da die Steuerung sehr smooth ist, gar nicht mehr. Und sehr gut war auch Eagle Flight VR von Ubisoft, wo du diesen Adlerflug machst. Das funktioniert nämlich so gut, weil du steuerst durch Kopfdrehung. Das heißt, wenn du deinen Kopf nach rechts drehst, fliegt der Adler auch nach rechts. Okay. Und dadurch wird Motion Sickness tatsächlich so ein bisschen in den Griff bekommen. Wobei ich sagen muss, mein erstes Erlebnis mit Motion Sickness hatte ich bei Wolfenstein 3D. 1992 oder so, da musste ich von Wolfenstein 3D, hab wirklich gekotzt. Ich habe mich wirklich übergeben, weil dieses pixelige und dann dieses 3D First Person Ding. Ich habe von Wolfenstein 3D Motion Sickness gekriegt. Ist jetzt auch 30 Jahre her gefühlt, aber da habe ich wirklich gekotzt und zwar richtig.
Glaubst du denn, dass VR eine Zukunft hat?
Ich habe irgendwie die ganze Zeit gedacht, jetzt in der letzten Zeit, dass das so ein Hype ist, der dann auch irgendwann ganz schnell wieder abebbt, weil sich einfach nicht durchsetzt, weil ich glaube, weil die dieses Motion Sickness Ding nicht komplett in den Griff kriegen werden. Also ich habe mal gedacht, dass das der Next Level Shit wird, als damals diese Beta rausgekommen ist von Oculus Rift und so, und ich habe auch gedacht, dass da spätestens wirklich Leute durchknallen werden und halt irgendwie auch Amokläufer werden. Ich bin großer Vertreter der These, dass einem nichts Besseres passieren kann als Killerspiele und Metal. Das, also beides ist nicht dafür verantwortlich, dass Leute durchdrehen. Im Gegenteil, die Leute finden da ein Zuhause und können ihre Aggressionen abbauen. Ja. Aber ich habe wirklich gedacht, dass wenn sich so Oculus Rift oder so richtig durchsetzt und da krasse Ego-Schule rauskommen, dass da vielleicht irgendwann Leute nicht mehr unterscheiden können, was man so privat macht und was man auf der Straße macht.
Ja, so. Also ich glaube ja zum Beispiel, also VR wird es, glaube ich, immer geben, aber es wird niemals dieses Mainstream-Ding sein, dass jeder nur noch VR spielt. Es war so, ich erinnere mich an eine Gamescom vor, ich glaube, 10 Jahren oder so, da hieß es, 3D-Fernseher. Alle Spiele werden nur noch in 3D sein, alle haben dann 3D-Fernseher. Wer hat noch einen 3D-Fernseher? Totgeburt quasi und VR ähnlich. Also ich hab die PlayStation VR, finde ich auch cool, aber ich finde auch dieses Abgeschlossensein beim Zocken, muss ich ganz ehrlich sagen, ich finde es halt geiler, dass Leute mir auch zugucken.
Ich glaube, die Entwickler müssen, wie du schon sagtest, viel zu viel Kompromisse machen. Also um da ein funktionierendes Spiel zu produzieren, was die Masse liebt und so, ist halt echt schwierig. Ich fand Resident Evil alle tatsächlich mit VR extrem geil. Haben die super umgesetzt, habe ich gerne gespielt. Aber da kannst du auch, also ich auch nicht länger als so 30 Minuten in dieser Welt bleiben, weil sonst du kriegst von außen nichts mehr mit und das ist irgendwie schon dann irgendwann übel.
Aber es ist ein geniales Spiel, wirklich. Also ja, das war eigentlich mein Spiel des Jahres letztes Jahr.
Ja, auf jeden Fall. Ich glaube auch mit VR, ich sag mal, wenn PlayStation es einfacher machen würde, direkt auf VR-Porno-Seiten zu surfen, würde sich VR auch stärker durchsetzen. Und so albern das jetzt klingt, aber das ist genau das Ding. Wenn sich Porno-VR auf der PlayStation, wenn das Porno-Video-Gedöns funktionieren würde, würden sich viel mehr Leute eine VR-Brille kaufen.
In Japan gibt es ganz, ganz große VR-Programmierzentren und so, die sich wirklich nur mit dem Virtual-Sex-Gedöns auseinandersetzen. Das ist auch ultra strange. Da sind die am Forschen wie die Berserker. Aber ich weiß nicht, ob ich irgendwie so eine VR-Brille da liegen haben möchte und daneben irgendwie so eine Trucker. Wir müssen das jetzt nicht.
Ich meine, da gibt's ja dann wahrscheinlich dann, habe ich mal gehört, vielleicht. Also
habe ich mal gehört.
Da gibt's ja dann wahrscheinlich dann auch nicht nur die VR-Brille, sondern auch andere Utensilien, die dann was sagt, Saugpumpen oder keine Ahnung, die dann passend.
Ja, die passen.
So, nächstes Thema.
Nein, das gibt's. Ich finde, man kann auch mal durchaus, weil es ist ja ein Riesenmarkt. Wenn du überlegst.
Mario Kart.
Ja. PlayStation 2 hat sich damals durchgesetzt, weil die Pornobranche auf DVD gesetzt hat. So. Das ist bewiesen.
Also,
Punkt.
Pass auf, sagen wir es einfach so, wie es ist. Ich glaube, VR ist genauso ein Hype wie im Kino alles 3D gucken.
Oh, nervig. Gott.
Dieser Trend, wo dann jeder Film dreimal in drei verschiedenen Kinos läuft, in der Originalversion, in der deutschen Version und in der 3D-Version. Und du hast immer die Arschkarte gezogen, wenn nur noch 3D frei war und du musstest das dann machen.
Ja. Oh, ich hatte das Problem, ich kann nicht so gut 3D sehen tatsächlich. Ich habe so ein Augenproblem und bei mir wirkt das nicht.
Und dann passiert was? Du siehst es dann einfach 2D oder ist es verschwommen?
Nee, also ich habe den 3D-Effekt einfach nicht. Also.
Ah, okay, alles klar. Also du siehst es halt quasi dann so, also flach. Ja. Also ich habe das Problem als Brillenträger, wenn du noch eine 3D-Brille auf dein normales Brillengestell draufsetzt, das ist unbequem einfach. Das ist einfach so ein Ding unbequem. Ich habe dann keinen Bock mehr die Kontaktlinsen. Ich trage manchmal auch Linsen, aber dieses Gefriemel, Linsen reinzumachen.
Ja, glaube ich.
Das glaube ich. Ich würde ja gerne mal deinen Automaten sehen.
Ja. Komm drüber.
Wir lassen einfach laufen währenddessen. So. Dann gucken wir uns mal den Arcade-Automaten an.
Yes.
So.
Ich kann euch sagen, der ist ein ganz kleines bisschen baufällig, weil ein Klickschalter innen drin, also man kann nicht mehr nach unten steuern momentan.
Wow.
Das ist er.
Schön.
Ganz genau. Und das Schöne ist, an der Stelle muss ich mal gerade ganz kurz Werbung machen. Also ich habe den ja von der Band zum 40. Geburtstag geschenkt bekommen, den guten Automaten. Habe ich ihn jetzt überhaupt angeschlossen? Gucken wir da mal. Vielleicht muss ich da noch einstöpseln. Haltet mal kurz.
Ja, ja, klar.
Und den habe ich bekommen von Retro Games
okay.
aus Karlsruhe, die ja ein Videospielemuseum haben und sämtliche Automaten, die es gibt, einkaufen. Und aber auch restaurieren. Und die haben mir den quasi custom-made für mich gemacht.
Oh, geil. Das ist doch der Sven, ne?
Mario Belluti ist der
Chef. Ja. Ich finde das cool, weil ich bin ja auch bin ja echt ein Retro-Fan, muss ich sagen. Ich will nicht sagen, dass früher alles besser war. Das wäre übertrieben, ne? Früher war.
Ich habe im Keller tatsächlich noch einen spanischen Flipper von 1950. Muss ich mir auch mal rausholen. Meine Frau wird sich freuen.
Ja, ein Flipperautomat ist auch noch so mein Traum, irgendwie mir zu Hause mal einen Flipperautomaten hinzustellen. Ja, pass auf. Und ich kommentiere das einfach mal so. Also, Ingo sucht die Steckdose. So. Eben, wir räumen mal eben komplett um. Ja, so ein grünes Arcade-Gehäuse, ganz klassisch. Zwei Sticks dran, vier Tasten jeweils, A, B, C, D. Und ein Röhrenfernseher natürlich drin, ne? Und sogar ein Münzschlitz tatsächlich.
Ich durfte mir übrigens aussuchen, ob ich die klassische Version haben wollte oder ob ich einen Tabletop haben wollte. Und ich habe mich aber Tabletop. Für
ja, natürlich
für
klassisch. Entschieden. Gut.
So, meine ersten Automatenerfahrungen waren tatsächlich so Donkey Kong oder Centipede habe ich gespielt, Pac-Man natürlich,
oh.
Galaga. Ja. Oh geil. Ja.
Lies mal die Liste vor, ein
Frogger.
Also, wir haben hier von Miss Pac-Man über Frogger bis hin zu allen möglichen Donkey Kongs. Es sind auch echt von vielen Spielen, gibt's dann halt die verschiedenen späteren Versionen halt. Auch so Galaxien, spätere Versionen und so.
Dick Duck.
Mr. Du.
Dick Duck habe ich früher geliebt. Das habe ich dann mal.
Space Invaders.
Space Invaders natürlich.
Centipede.
Burger Time.
1942.
Ja,
Arkanoid. Ja, Mr. Du's Castle.
Genau.
Kommandos auch.
Ich glaube nicht. Ne. Ja, genau, Saxon. Das ist das Spiel. Gehen wir nochmal.
Ja, Saxon.
Ja. Genau. Das war super.
Ja. So, komm, dann zockt ihr beide doch einfach mal ein. Ich halte das mal fest. Du hast auch noch Koop.
Okay. Ist, ja. ist das Sound an?
Ja, eigentlich ja.
Okay.
Oh. Okay, also. Ja, irgendwie ist der Sound zu leise, warum auch immer.
Ich spiele jetzt eine Runde Saxon.
Du fliegst ein rosanes Flugzeug.
Och, ist das geil.
Von links unten nach rechts oben und jetzt hören wir auch den Zaun.
Ich habe, glaube ich, insgesamt nur gerade leise eingestellt.
Hier das ist ja so. Saxon, es geht also von links unten nach rechts oben. Wo schieße ich? In einer. Ja, es ist keine Vektorgrafik, aber es ist
scheiß isometrisches.
Ja,
irgendwas gelöte.
Ach, hast du nicht gesagt, runter geht nicht?
Ja, geht genau. Da ist nämlich
der Klassiker an so einem Arcade-Automaten, eine Richtung ist kaputt am Joystick.
Also ich kann jetzt nicht hoch.
Aber wir sind jetzt neulich zum Beispiel nochmal bei Retro Games gewesen auf der Tour, als wir in Karlsruhe gespielt haben und so. Und da meinte der Mario halt so, das ist genau wie ein Competition Pro reparieren. Du kannst ja einfach so einen Mikroschalter kannst ja einfach holen, kannst das selbst einbauen. Und das muss ich die Tage mal machen auch.
Ja, cool. Wenn man es nicht hochgeht, dann ist halt doof. Aber
das ist halt genau, das ist halt so die Sache. Aber
ja, gut. Aber kommen da so dann auch alte Erinnerungen werden dann wach? Wie waren die?
Also, man ertappt sich dann doch gar nicht so oft dabei, irgendwie hier dann zu spielen, aber ich habe so zwischendurch so Abende, wo ich dann einfach so mit einem Pilz mich hier hinstelle und so ein bisschen Arcade-Feeling einfach hab, so, und das ist ganz geil.
Jetzt musst du mal das Mikrofon halten, jetzt muss ich mal.
Ja, mach es.
Aber ich kann, guck mal, ich bin schon gestorben, aber ich probiere es jetzt nochmal. Runter ging nicht.
Hoch runter, aber dann hoch ging dann wieder.
Genau,
nicht.
Wenn du dann nicht mehr, okay. Kommst du dann nicht mehr hoch.
Der gute alte Competition Pro, den haben wir ja auch vernichtet, ne? Bei C64 Summer Games und Winter Games.
Ja, ja.
Aber das war der geilste Controller, sag ich. Der geilste Joystick, den es gab.
Was haben wir noch für Spiele? Wo kann ich den hier noch?
Nimmst du
das? Ja, ich halte nochmal. Ich
muss kurz gucken, wie man nochmal zurückkommt hier in der Menüführung. Ah ja,
okay. Exit. So, dann würde ich nämlich gern mal. Ich habe nämlich gesehen, du hast, glaube ich, auch dieses Spiel, das dich tatsächlich zum Zocken gebracht hat, ne? Mr. Du's Castle.
Genau, wo ist es?
Suchen wir mal. Da, Mr. Du's Castle.
Ja.
So, weil.
Genau, das war damals das Spiel, was für mich Ich konnte es nicht fassen, dass es das gibt. Kirschen einsammeln, wie geil. Und von Monstern gejagt werden dabei.
Ah, okay. Ja, ein Plattformer. Du kletterst von unten nach oben so ein bisschen. Genau. So ganz grob wie Ice Climber.
Ja, auf genau.
NES erinnert es so ein bisschen genau. an.
Und du musst halt diese Blöcke hier weghauen. Sämtliche Kirschblöcke und darfst sie natürlich von den Monstern nicht kriegen lassen. Also.
Ja, kann ich verstehen, dass einen so ein Spiel früher gepackt hat, weil war bei mir ähnlich. Also so diese Arcade-Automaten. Genau. Und das habe ich auch gehasst, dass es in Deutschland diese Spielhallen nicht gab. Du musstest in Urlaub fahren, irgendwo in Mittelmeer oder nach Holland. Mhm. Und da konntest du zocken und hier in Deutschland war ja immer so Spielhölle. Mhm. Ab 18. Da hast du dann diese Automatendinger gehabt, es roch immer nach Nikotin.
Genau.
Und alten Mann. Das war immer ein bisschen schade, weil in Holland war es echt einfach großartig, dann zu zocken. Mhm.
Ja, der Mann ist konzentriert, Mensch.
Ja, total. Ja, total der ist voll drin, das ist super. Das ist
voll mein Ding.
Super. Hast du denn auch so im Urlaub an Arcade-Automaten gezockt, Jockel?
Nee, ich hatte tatsächlich um die Ecke, wo wir gewohnt haben, wie gesagt, ein Centipede-Automat und ich habe in Rating am Blauen See gewohnt, da gab es unten ganz viele, auch dieses Sega-Motorrad.
Ja,
Und dann, wie hieß denn dieses Rennspiel nochmal, wo du durch Hawaii kurvst und so mit dem Ferrari.
Outrun.
Ja, genau, Outrun, ja. Sensationell. Sensationell. Und Frogger habe ich geliebt und Gallagher haben wir damals gespielt und Phoenix. Ich weiß nicht, hat der Phoenix? Mit den Phoenix haben wir, und da gab es ja auch immer so einen 100.000er-Trick. Da war so ein Crack, der hat dann irgendwie, ich zeige euch mal was, sondern ganz rechts und hat dann ganz viel geschossen. Auf einmal hat er die ganzen Vögel weg explodieren lassen und hat 100.000 Punkte gekriegt. Und ich stand da fasziniert als kleiner Junge da daneben.
Ja, ihr seht es, also 400 irgendwas Spiele sind drauf.
Großartig. Hammer.
Tempest, also die ganzen alten Sachen, Q-Bird.
Q-Bird, super.
Auch so Phoenix heißt es.
Ja, genau.
Ich komme jetzt gerade nur in der Menüführung natürlich jetzt gerade. Warte mal,
so. Ah, so.
Oh, Phoenix.
Ja, komm, dann, wenn du das so liebst.
Das war so sauschwer irgendwann.
Ja.
Das war wirklich schwer. Ist so ähnlich wie Gallagher, ne?
Ja, gut, aber generell waren Spiele früher ja.
Hier muss ich, glaube ich, auch nicht hoch runter machen.
Nee, genau.
Das Spiel kann man spielen, auch mit einem kaputten Controller.
Genau.
Aber das krasse ist ja.
Oh ja, ich liebe es. Dann kommen die alle und fangen jetzt schon an zu schießen. Bei Gallagher machen sie das erst im dritten Level.
So sieht's aus.
Oh fuck, und das war so schwer.
Phoenix ist ganz grob, für die, die es nicht kennen, ist so ein bisschen, ja, ich will nicht sagen Space Invaders Klon, aber du hast unten am unteren Bildschirmrand halt dein Vehikel, mit dem du ballerst und von oben kommen irgendwelche Fledermaus-Aliens auf dich zu.
Gallagher ist halt relativ lahm und Phoenix, die sind halt.
Das sind Säue, ja? Guck sie dir an. Das sind echte Schweine.
Und du hast halt auch geile Boss-Stages, wo dann echt große Raumschiffe kommen und so. Und das ist echt ganz cool.
Ich hoffe, ich komme. Oh, nein, fuck!
Aber das ist ja echt so ein Ding. Spiele waren früher schwerer, oder?
Ja, schon.
Oder?
Ja, ja, auf jeden Fall. Habt ihr mal King of Kong gesehen, den Film?
Nee, leider nicht. Leider
so,
nicht.
Und das ist eure Hausaufgabe.
King of Kong.
Ja, King of Kong. Da geht's um die Donkey Kong Weltmeisterschaften.
Ah, okay.
Das ist ein ganz, ganz, ganz toller Dokumentarfilm. Da geht's so um Steve Wiebe und so. Diese Leute, die halt die ersten Donkey Kong Meisterschaften gewonnen haben und so quasi Kinderstars geworden sind damals in so Arcade Halls in den USA und heutzutage nochmal diesen Weltrekord halt brechen wollen.
Ich habe diese, da gab es einen Spielfilm mit Adam Sandler, wo es auch um die Donkey Kong Meisterschaft ging.
Genau.
Ich weiß nicht mehr, wie dieser Film hieß, der Film war an sich, ja, also da, die spielen Donkey Kong und schicken dann eine Kassette ins All mit der NASA und dann kommen 20 Jahre später Außerirdische, die das für voll nehmen und dann fahren sie durch die Straßen von New York und spielen Pac-Man nach.
Pixels hieß der.
Ja, genau, richtig. Ja. Ganz witziger Film eigentlich, aber auch ein bisschen Schrott. Aber auch ein bisschen schrottig fand ich den Film. Aber es war okay.
Ja, aber King of Kong ist halt wirklich, also es ist ein Dokumentarfilm und der ist in der Tat auch ganz traurig, wirklich. Also es ist echt ein ganz, ganz toller Film, weil du da wirklich so abgehalfterte Kinderstars, die jetzt halt irgendwie so gestandene Männer sind und die aber, wo der eine es nicht auf sich sitzen lassen konnte, dass der andere damals der große Star geworden ist und den quasi nochmal herausfordert, der bessere Donkey Kong-Spieler zu werden.
Okay.
Und da geht's nämlich wirklich so, dass die halt hingehen und sich so Zählzeiten angedeihen lassen, damit die wissen, wann die springen müssen und so weiter.
Ja.
Weil das halt wirklich sekundär kleinteilig geplant ist, damit du diese späteren Stages überhaupt schaffen kannst. Und es gibt dann ja bei Donkey Kong wirklich diesen Killscreen auch. Also du konntest, glaube ich, bis Level 99 gehen und danach hat sich das Spiel aufgehängt. Und dann ist es halt wirklich, gibt's dann immer diese Szene, wo halt irgendwelche Kids in einer Arcade Hall Donkey Kong zocken und dann hört man immer so, possible Killscreen coming up, und dann kommen alle Leute an und schauen sich das an, wie das Spiel sich aufhängt und so. Geil. Weil das halt so der Donkey Kong-Moment
ist. Das gab's auch bei Pac-Man, ne? Bei Pac-Man war das letzte Level irgendwie, was dann einen Programmierfehler hatte, wo es dann nur noch halb war oder so.
Ja, irgendwie so eine
Nummer. Hast du das Buch Ready Player One gelesen oder den Film gesehen?
Nein, ich will ihn gerne sehen. Ich habe es noch nicht getan, aber ich glaube, das könnte gut sein.
Also ich habe den Film noch nicht gesehen. Ich habe jetzt das Buch neulich tatsächlich gelesen und das Buch ist der Knaller. Also der Film weicht ja vom Buch wohl so ein bisschen ab, was man hört. Ich habe den Film noch nicht gesehen. Ah, jetzt kommt so ein Riesen...
Und das geht halt runter, das Raum.
So ein Riesen-UFO und du ballerst unten Stücke weg.
Ja, du musst die Stücke wegballern, weil...
Genau, du musst an den Hauptaußerirdischen rankommen.
Musst du dran. An den, da musst du ein Loch reinschießen.
Ey Jochen, wir haben ein Spiel gefunden, das du wirklich gut kannst.
Ja.
Warte mal, das habe ich früher am Automaten echt gezockt. Das wird jetzt nur richtig schön. Jetzt muss das Band gleich noch zerschießen.
Genau.
Ja. Und der schießt natürlich auch die dumme Sau.
In dem Band, das unter diesem Riesen...
Sehr schön. 1000 Punkte.
So nämlich.
1000, auch so ein Phänomen, ne? Früher gab es noch Punkte in Spielen. Das ist völlig verloren gegangen tatsächlich, ne?
Das stimmt. Seid ihr so, wenn ihr Konsole zockt, ne? Seid ihr so Achievement-Freunde? Also freut ihr euch, wenn diese Achievements aufleuchten? Ihr habt das und das halt hinbekommen?
Manchmal, wenn es so komische Achievements sind, zum Beispiel, wo war das? Bei irgendeinem Spiel, da gibt's glaube ich ein Achievement, ich glaube bei einem South Park Spiel muss es sein, wo dann fürs Kacken gehen ein Achievement kriegst, oder? So Achievements liebe ich tatsächlich. Ja, so strange Achievements, aber ansonsten ist mir das relativ schnuppe, muss ich sagen.
Ja, bin ich bei dir.
Also das ist halt so, das ist halt ganz nett, aber ich bin auch kein Mensch, der unbedingt ein Spiel 100% durchzocken muss und alle Nebenmissionen gemacht haben muss und so. Also das ist mir dann so, das ist dann so ein bisschen aufgebauscht, manchmal meiner Meinung nach, damit du halt so länger was vom Spiel hast, weil...
Ich bin ja eigentlich großer Nebenmissionen-Zocker und ich habe zum Beispiel Elder Scrolls Oblivion mit 160 abgespeicherten Spielstunden alles gemacht. Also alles, was geht, alles weg. Und war dann total glücklich, als Skyrim rausgekommen ist, bis ich festgestellt habe, dass das Spiel irgendwann Nebenmissionen selbst generiert. Du kannst also unendlich viele Nebenmissionen spielen, weil es dann gibt dann so dieses... Töte 10 Orks.
Ja, okay.
Kommst du wieder, töte 20 Orks und bring mir das und das Item.
Und das ist dann langweilig.
Ja. Wenn ich WoW angefangen habe, dann gab's nämlich die ganze... Hole 10 Eberzähne, alle WoW-Spieler werden mich hassen. Und dann bist du die ganze Zeit nur am Rennen. Nur am Rennen bei WoW. Und das...
WoW war bei mir so ein Ding. Ich habe WoW zu Studienzeiten die Demo angefangen. Und nach der Demo gesagt, so entweder hast du jetzt noch ein Sozialleben oder spielst WoW. Ich habe mich für Sozialleben entschieden.
Ja, besser ist das. Ich habe von der Band damals auch ein 3-Monats-Abo für WoW geschenkt bekommen und so und hab's dann gezockt.
Hoppla. Oh, der Dinosaurier.
Das war der Godzilla.
Das nächste Raumschiff, Leute.
Und ich habe mich dann auch irgendwann dabei ertappt, dass ich so an Wochenenden, wenn man sich so mit Freunden getroffen hat, dass man dann gedacht hat so, 8 Uhr kommt keiner und um 10:30 hast du immer noch davor gesessen. Und irgendwann habe ich gedacht, okay, pass auf, vielleicht fickt das gerade wirklich deine sozialen Kontakte. Lass das mal lieber. Und bin dann abgesprungen, als es zur Sucht wurde.
Ja, richtig, richtig. Ja, Videospiele und Sucht ist ja auch so ein Thema, ne? Kommt ja gerade jetzt erst auf die Agenda so richtig, wo ich mir auch denke, naja, ist ja eigentlich logisch, weil alles, was Spaß macht, macht süchtig.
Ja.
So, und dass das jetzt erst auf die Agenda kommt.
Naja, das Schlimme ist, ich mach den mal wieder aus.
Ja.
Ruhig wieder rübergehen. Super, oder?
Großartig.
Was ich ja, also wenn es um dieses Thema Sucht und so geht, und da, das hatte ich wirklich bei WoW, ist mir das erste Mal aufgefallen, dieser Sozialstress, den man halt so hat, dass du halt im Grunde genommen auf Gedeih und Verderb dem ausgeliefert bist, dass du hochlevelst wie so ein Berserker, weil du ansonsten überhaupt gar keine Schnitte hast, irgendwelche Raids oder so mitzumachen und so und da halt überhaupt angefragt wirst.
Absolut. Weißt
du? Was ich auch schlimm finde, gerade dann beim Online, wie gesagt, die meisten Spieler die machen nichts anderes, als dieses eine Spiel zu zocken. Und wenn du dann da rein willst, wie bei StarCraft, du kriegst einfach nur auf die Fresse, wenn du StarCraft spielen willst, weil die ganze Welt ist schon so gut bei WoW, ey, wenn du dich nicht in Raid-Folgen hältst und das richtig meinst, kriegst du auf die Fresse. Bei Counter-Strike spielst du gegen irgendwelche wahnsinnigen Russen, kriegst du auf die Fresse.
Ja. Mich nervt dieses bei Call of Duty auch so. Weißt du, du willst im Team eine Mission erledigen, also irgend so ein, und es hält sich keiner dran. Die ballern einfach nur alles über den Haufen, das macht dann keinen Spaß.
Ja.
Und deswegen fand ich es halt cool bei Sea of Thieves auf der Xbox, dass ich einen Kumpel hatte, mit dem ich dann wirklich zusammen Missionen machen konnte. Mit fremden Leuten hat das nie geklappt. Mhm. Aber gut, Koop, ihr hasst es ja, ne? Ihr spielt ja lieber alleine, oder du hast
es gesagt. Sagen wir so, ich find's mal okay, aber ich würde mich immer dafür entscheiden, es lieber selbst zu machen.
Okay.
Ja.
Aber Bubble Bobble ist in Ordnung.
Ja, das ist okay. Ja, ich meine, das hat ja eine andere, also da geht's ja um was anderes. Das ist also das, genau wie Rainbow Islands und diese ganzen Sachen. Das ist ja die gute Art Koop.
Mhm.
Weißt du, aber wenn es darum geht, irgendwie arcadisch, ist es ja kein Problem. Aber all das, was so storybasiert ist oder kampagnenbasiert, da möchte ich niemanden haben, der mir meine Strategie kaputt macht.
Ja, okay, das kann ich nachvollziehen. Aber ich schicke dir mal einen Code für, kennst du das Spiel A Way Out auf der PlayStation und auf der Xbox, wo du so Knastausbruch?
Ja, na klar.
Hast du das?
Nee, hab ich noch nicht gezockt.
Wir tauschen gleich mal unsere Player-Names aus. Das ist der Knaller. Es ist mega gut.
Das muss so richtig das, gut sein. Aber das soll halt eine gute Team-Erfahrung sein.
Das ist ein
sein,
sehr gutes Koop-Ding, definitiv. Also das kann ich empfehlen.
Habt ihr Brothers gespielt?
Tale of Two Sons. Ja. Hab ich mal angefangen tatsächlich, aber nicht zu Ende gespielt.
Das ist ein tolles Spiel, was sogar alleine Koop Spaß macht, weil du ja zwei Figuren steuerst und du musst es im Grunde genommen, es ist ein Adventure vornehmlich eigentlich, mit so ein paar Knobelelementen. Und der linke Stick spielt den einen und der rechte spielt den anderen Bruder. Und das heißt, du musst da ein bisschen zusammenarbeiten. Der eine muss ein Tor öffnen, damit der andere durchgehen kann. Und das machst du halt alleine oder könntest es auch mit jemandem zusammenspielen. Auch eine ganz herzige Story und so. Das hat eine ähnliche Trauer wie Shadow of the Colossus und so. Das ist ein ganz tolles Spiel auch.
Aber apropos Brothers.
Ja.
Dein Bruder, habt ihr früher zu Hause auch zusammengezockt oder war er gar nicht so ein Zocker?
Doch. Der hat auch sehr viel C64 und Amiga und so gezockt. Und unser großer Bruder ist eigentlich der damals den C64 als allererstes hatte. Und das waren ja damals, das kann man ja heutzutage auch sagen, das waren ja echt goldene Zeiten, wo man halt auch, sagen wir, einen ganzen Kasten mit 200 Disketten geschickt bekommen hat.
Irgendwie. Ja.
Also die großen Raubkopiererzeiten. Sagen wir es einfach klar heraus.
Natürlich.
Also
am Schulhof getauscht.
Jeder hatte Testspiele zu Hause mit dem schönen Wort. Und es gab wirklich damals mal sogar so einen Moment, da habe ich mich das erste Mal richtig kriminell gefühlt, wo die Zivilbullen wirklich mal bei uns vor der Haustür
gestanden
haben und wir vorher einen Tipp gekriegt haben und unsere 2000 Disketten oder sowas in den Kohlenkeller gebracht haben.
Oh, echte? Die Bullen waren bei euch
wegen illegalen Spielen? Ja, weil ein Bekannter von uns aufgeflogen ist, der halt im großen Stil wirklich Gameswapper war und der hatte auf Endlospapier, ganz klassisch auf Endlospapier, seine sämtlichen Kontakte ausgedruckt aus ganz Adressen und so aus ganz Deutschland und Europa und dann sind auf einmal die Zivilbullen Raubkopierjäger sind dann los gewesen.
Das war zu C64 Zeiten noch.
Oh. Und der Typ ist damals der musste dann sowas wie 60 Sozialstunden ableisten und irgendwas wie, ich hätte mal gesagt, 7000 Mark bezahlen, Strafe oder so.
Das ist krass, aber bei euch haben sie nichts gefunden.
Nichts und gefunden, stand vor der Haustür, wollten dann so ganz. Das war auch ganz sketchy. Dann haben die halt, ich war dann zu Hause und dann haben die so getan, als wären die Freunde von meinem großen Bruder und meinen so, sie müssten mal eben ganz kurz an den Rechner vom großen Bruder und da mal eben was ausdrucken für die Schule. Und ich kenne aber die ganzen Freunde von meinem großen Bruder und die gehörten nicht dazu. Und die haben auch den ganzen Tag so bescheuert, irgendwie mit dem Auto so in der Straße bei uns abgehangen und so beschattungsmäßig und so.
Also haben die Bullen quasi den großer Bruder-Trick erfunden, statt des Enkeltricks.
Quasi. Und ich hab's aber nicht reingelassen und dann sind die halt wieder unverrichtete Dinge abgehauen. Aber in der Woche sind.
Einfach nur mal zocken.
Ja. In der Woche sind aber irgendwie 6 oder 7 Freunde hochgenommen worden.
Boah. Gut, wir können jetzt drüber sprechen, weil die Sache ist inzwischen verjährt. Genau. Aber ja,
irgendwann nahm es halt überhand. Ne? Also am Anfang haben die Firmen sich das auch noch gefallen lassen, aber dann hat ja jeder irgendwo um die Ecke, gab es ein Crack-Studio und seinen Namen in die Spiele noch rein, ideal, sein Branding da rein. Und das war echt.
Das Bescheuerte ist ja, dass die USK, ich weiß nicht, ob die damals schon USK, damals war es noch die Bundesprüfstelle für, die haben ja selber gecrackte Spiele gezockt, weil die an die Originale nicht rangekommen sind oder weil die das auch gar nicht wussten. Das war ja, damals gab es ja dieses Unrechtsbewusstsein nicht und heute ist das ja, ich weiß nicht, wie das heute eigentlich, weil ich kaum PC zocke, ich weiß nicht, wie das mit Raubkopien auf PC heute ist. Ich meine, die Spiele kosten ja auch nicht mehr viel auf dem PC.
Frage. Ich bin aber heute mittlerweile auch wirklich so in dem Thema, dass ich halt denke, ich bin auch gewillt, Geld dafür zu bezahlen, weil ich finde, dass das eine tolle Kunstform ist.
Ja, richtig.
Ich bleib dabei, wirklich. Also das ist echt etwas, was man auch unterstützen sollte. Es gibt ja so Kram, den muss man nicht unbedingt supporten, so irgendwie. Und ich habe auch zum Beispiel nichts dagegen, wenn Leute sich illegal Musik von uns rippen oder so, wenn die keine Kohle haben und so weiter. Solange die halt zu Konzerten kommen und irgendwie ein Ticket irgendwie kaufen und so, dann finde ich das auch völlig in Ordnung so. Aber so gewisse Kunstformen dürfen meiner Meinung nach nicht entwertet werden. Und Videospiele, ich meine, die Industrie, die hat ultra viel Geld. Da machen wir uns nichts vor. Also die Programmierer sind IT-Rockstars von heute. Ist unfassbar, was da für ein Cashflow am Start ist. Aber gerechtfertigterweise. Ich finde das toll.
Aber ich bin gerade völlig fasziniert, weil du bist, glaube ich, der erste Musiker, den ich kenne, der offen sagt, das ist mir nicht, ich finde es nicht schlimm, wenn Leute sich meine Musik rippen. Das ist total krass, finde ich gut. Weil du kannst es eh nicht verhindern.
Nein, du kannst es nicht verhindern und ich sehe das wirklich einfach so, ein gutes Album ist halt ein Multiplikator für eine Live-Show und Leute, die halt auf unsere Shows kommen, das ist ja da, wo wir eigentlich wenn du so willst, Geld verdienen. Weil mit Plattenverkäufen, selbst als eigenes Label, verdienst du nicht,
nichts mehr,
nicht nee. die Kohleberge. Richtig. So. Und deswegen, ich find's okay, wenn Leute
anders,
keine...
Ne? War mal anders,
ja, natürlich. Du bist, früher bist du auf Tour gegangen, um ein Album zu bewerben. Heute bringst du ein Album raus, damit du auf Tour gehen kannst. Ja, ja. So.
Richtig.
Das hat sich schon gedreht. Aber... deswegen, ich habe da kein Problem mit. Natürlich würde ich am liebsten haben, dass Leute alle losgehen und unser Album kaufen. Aber hey, wenn nicht jeder Kohle dafür hat, dann keine Ahnung, dann holt es euch sonst woher. Aber kommt zu unseren Shows und bezahlt dann halt dafür.
Wie würde ein Donuts-Videospiel aussehen? Hast du schon mal über sowas nach? Oder habt, ich meine, da du so Game FM, ihr habt doch bestimmt schon mal drüber nachgedacht, ey, ein eigenes Donuts-Spiel. Habt ihr doch bestimmt schon mal drüber nachgedacht, oder?
Wir haben damals auf der Pocket Rock einen versteckten Bonus-Content gehabt. Da ist eine Art Arkanoid.
Aha.
Du hast Arkanoid drauf.
Dann muss ich habe die Pocket Rock, glaube ich, ja, zu Hause.
Wenn du, wenn du die in den Rechner reintust und dann, da ist so ein Bonus Content drauf, wo man ein Video von uns gucken konnte und so. Im Hauptmenü, wenn du P drückst, wie Pocket Rock, dann kommst du in das Arkanoid-Spiel.
Ah, okay, super. Ich habe jetzt nach, aber die Pocket Rock ist jetzt 20 Jahre, nee, noch nicht ganz, 15 Jahre alt?
Ja, 2001 rausgekommen.
Ja, okay, alles ja. 17 Jahre alt. Ja. Oh, wir werden alt. Nee, okay, jetzt habe ich das Easter Egg gefunden. Das ist spannend. Er hatte doch neulich auch Bandjubiläum, ne? 20 Jahre? 25 Jahre?
Ja, nächstes Jahr werden wir 25.
25 Jahre.
Verrückt.
Ja, ist schon krass. Er hätte auch nicht gedacht, dass das, nee, ne? Nein. Ich meine, das ist so eine Klischeefrage. Ah, hättest du jemals gedacht, dass wir 25 Jahre durchhalten?
Nee, aber,
Aber vor allen Dingen ohne Besetzungswechsel, ne?
Ja, im ersten Jahr hat
es ja klar, aber sonst.
Aber seitdem ist das einfach, also wir sind wirklich eine Family und das ist echt hippie-mäßig, das sozusagen. Mhm. Aber wirklich, also bei uns werden alle Entscheidungen, die getroffen werden, sind nicht Business-Entscheidungen, das sind in erster Linie Freundschaftsentscheidungen und wenn irgendjemand ein schlechtes Gefühl mit etwas hat, dann wird eher ein Thema abgelehnt oder gecancelt, als dass wir es durchdrücken, wenn nur 4 von 5 ein gutes Gefühl haben.
Ja, aber so funktioniert es halt einfach und deswegen halt auch schon so lange. Aber ich meine, jetzt mal 25 Jahre mit den Jungs rumhängen, ihr werdet ja eure Mechanismen haben, wie ihr euch dann nicht auf den Sack geht und so, gehe ich mal fest von aus. Aber wie lebt es sich damit? Ich meine, ihr seid ja nicht unbekannt in Deutschland, aber ihr seid keine Stadionband geworden. Nee. Ist das okay für euch? Oder war das mal so eine Zeit, wo ihr sagt, so, boah, doof, irgendwie, wir wären gerne schon eine Stadionband geworden?
Ach, das geht ja alles. Ich meine, jede Band hat ja so ihre eigene Zeit und jede Band hat ja auch ihre eigene Vita und so weiter und so fort. Und ich glaube auch, dass viele Bands rechtmäßigerweise da sind, wo sie sind. Mhm. So. Ich hege da keinen Groll, wenn irgendwie Bands auf einmal mit Blinker links an einem vorbeiziehen, die halt vorher noch im Vorprogramm bei einem gespielt haben oder so. Gar kein Problem. Ich finde das ganz toll. Ich freue mich für jeden, der es halt wirklich im großen Stil schafft oder so. Ich habe ein Problem damit, wenn das nicht echt gewachsen ist. Mhm. Wenn das halt so komisch durchgehypter Scheiß ist. Da habe ich ein Problem mit so.
Ja.
Wir sind so ein bisschen sowas wie die Marathonläufer unter den Punkbands eigentlich, so, weil es gibt dann viele, die haben auf einmal dann so einen krassen Headstart gehabt und sind auf einmal das Ding gewesen und von 0 auf 100 Stadion auf einmal. Wir machen das immer Treppchen für Treppchen und spielen jetzt gerade unsere größten Shows und da sind jetzt auch dann echt Sachen dabei, wo du dann halt auch mal in Münster vor 6.500 Leuten spielst und da hast du dann dein eigenes kleines Stadion. Das ist nicht, ne, wenn wir jetzt Toten-Hosen-Support-Shows diesen Sommer halt spielen und so, da spielst du dann jedes Mal vor, keine Ahnung, 15 bis 45.000 Leuten oder sowas. Das ist natürlich schon krass. Aber das Schöne ist, dass wir beides machen können und dürfen. So.
Ja, das ist super.
Ja.
Ich habe so das Gefühl, dass so gerade jetzt aktuell in dieser deutschsprachigen Bandszene, so mit Bands wie euch, mit den Broilers, Kraftklub noch dabei, Feine Sahne, Fischfilet, dass da so ein, nehmen wir noch die Beatsteaks dazu, auch die Hosen, obwohl die halt was größer sind, aber dass da gerade so eine wunderschöne Suppe entsteht, weil ihr euch alle gegenseitig so ein bisschen befeuert, ihr spielt zusammen Shows und so, dass das gerade so ein Klickending irgendwie wird. Ist das so? Also von draußen sehe ich das so, aber es ist, glaube ich, so.
Wirklich das ist wirklich so. Aber das Schöne ist halt auch, dass du dich wirklich auf langjährige Freunde immer verlassen kannst.
Ja.
Und das klingt jetzt ganz eklig, pathetisch und so, aber es ist wirklich so. Es gibt ein paar Bands, sagen wir zum Beispiel auch die Hosen oder so, die einfach absolute Ehrenmänner sind und die immer zu ihrem Wort gestanden haben und so. Oder auch, weißt du, jetzt neulich, als wir in Köln gespielt haben, wo wir die Straßenseiten gewechselt haben und Kraftklub bei uns auf die Bühne und wir bei denen so secret-mäßig, du weißt halt, es gibt ein paar Bands, denen kannst du sowas vorschlagen und die sagen sofort, yo, bin ich dabei. Und andere müssten dann erst ihr Management fragen oder so eine Scheiße. Es sind immer die gleichen guten Leute, die
super.
Irgendwie sowas fragen kannst.
Weil gerade die Nummer war ganz grandios, weil die Donuts haben im E-Werk gespielt und gegenüber im Palladium Kraftklub. Und dann haben sich die Bands wirklich für einen Song verabredet, haben beide auf ihren jeweiligen Bühnen technische Pannen simuliert und sind dann durch den Hintereingang jeweils zum anderen Konzert und haben dann auf der anderen Bühne einen Song gespielt. Das war eine der wirklich größten
Nummern in der deutschsprachigen Rockmusik, fand ich in den letzten Jahren, weil es echt einfach völlig unerwartet war und einfach eine coole Nummer.
Ja, und das sind aber, und da sind wir halt genau bei dem Punkt, dass, dass du dir eigentlich immer irgendwie so ein bisschen was, du musst dir die Sache frisch halten. Du musst, also wenn du 25 Jahre eine Band bist oder sowas, es gibt Bands, die dann halt stempeluhrmäßig immer wieder das gleiche Album aufnehmen und du weißt genau, was zu erwarten ist, wenn du bei denen auf Live-Shows gehst und so weiter. Ist auch in Ordnung. Ich hab dann einen anderen Anspruch oder wir haben dann einen anderen Anspruch und möchten, dass das Ganze immer frisch für uns bleibt. Dementsprechend denken wir uns immer irgendeinen neuen Quatsch aus und komischerweise kommen wir damit immer durch.
Das ist cool. Ja gut, ihr seid halt nicht AC/DC, ne? Die bestimmt. Was ja geil ist, ich liebe AC/DC, aber du weißt halt genau, okay, neues Cover, der Rest ist gleich.
Ja.
Und am Ende hängt ja vielleicht Axl Rose oder Brian Jones an der Glocke. Ist halt immer so. Aber ja. Ist ja auch Beständigkeit, ist ja auch was Cooles. Gibt's denn so auch Duelle mal mit anderen Bands beim Zocken tatsächlich? Weil ich weiß, dass viele Bands auf Tour immer zocken. Kommt das schon mal vor, dass dann irgendwer sagt so, ey, lass mal eine Runde gegeneinander irgendwas spielen?
Ach ja, also wir haben früher dann wirklich, wenn du so mit zwei Bands auf dem Nightliner zusammen bist oder so, da wurde dann halt früher auch, was weiß ich, gegeneinander Worms gezockt.
Ah, oh,
solche
ja.
Geschichten halt irgendwie, ja klar. Das war mit Anti-Flag, gab's ultra harte Worms-Sessions irgendwie, also die betrunken bis spät in die Nacht passiert sind im Nightliner. Ja, das kommt dann durchaus echt schon mal vor irgendwie. Aber wie gesagt, ich bin bei diesen ganzen, lass die mal alle ihre Koop-Sachen, ich mach das eher wie Hammerhead. Ich sauf allein und zock dann auch allein.
Mhm. Okay.
Wir haben ganz viel deiner Zeit in Anspruch genommen. Das war super. Wir haben jetzt schon 1:20 auf der Uhr.
Ja, richtig. Wir sind jetzt schon über eine Stunde dran.
Wir kommen in einem Jahr lieber nochmal vorbei und machen jetzt mal hier einen Cut. Vielleicht,
du bist ja auf der Gamescom bestimmt auch wieder unterwegs,
ja, das kann,
oder?
Kann gut sein, ja.
Dann sollten wir uns da doch vielleicht treffen. Ich habe Ingo ja auch letztes Jahr auf der Gamescom getroffen und es war sehr spontan, sehr lustig.
Von Publisher?
Nee, vor der Tür an der Straßenbahnhaltestelle.
Hast du ein Ticket? Ich will da rein.
Ja, das Spiel war, glaube ich, der Straßenbahnsimulator Köln. Nee, da haben wir uns getroffen. Es war super, super nett irgendwie. Und das ist halt echt, also, und das ist jetzt was man wirklich sagen muss. Das ist jetzt wieder dieses Geschleim und so. Aber man hat auch jetzt vielleicht gemerkt, vielleicht auch ihr, liebe Menschen, die ihr uns hört, dass die Donuts wirklich eine der nettesten Bands in diesem ganzen Zirkus sind. Das ist einfach so, Ingo. Das muss ich auch jetzt mal sagen. Das sagen auch alle Journalisten, die über die Donuts reden, sagen, boah, die Donuts, das sind die nettesten Menschen in diesem ganzen Zirkus.
Ach, aber das ist doch geil. Also, Dankeschön, aber es ist doch kein Hexenwerk. Also, ihr seid doch auch nette Typen. Also, warum muss man, weißt du, nur weil man ein Mikro auf der Bühne in der Hand hat, das macht ja nicht das Wort, was man dadurch sagt, wahrer, das macht's nur lauter.
Ja, das stimmt also, natürlich.
Ne, wer bin ich denn?
Schöner Satz.
Ja, wer bin ich denn, um mir da, also ich muss mir nichts drauf einbilden. Ich habe das größte Geschenk der Welt. Ich darf mit dem, was mir am meisten Spaß macht, meinen Lebensunterhalt bestreiten. Und wenn ich nach Hause komme, warten meine Lady, meine Tochter und ein Hund auf mich. Ist doch super.
Oh, geerdet bleiben ist, glaube ich, eine große, große Kunst in dem Job, ne? Und eine Gabe, die man haben sollte, ne?
Ja, bestenfalls. Also, keine Ahnung, das geht ja so oder so.
Schnell, ne?
Ja, das geht ja so oder so, aber ich bin da sehr westfälisch unterwegs und ne? Ja,
immer ein Korn in der Tasche, ne?
Genau. So, so sieht's nämlich aus.
Okay.
Das war sehr nett.
Ja, danke euch.
Danke dir, Ingo, und bis bald.
Tschüss.
Alles klar, tschüss.